Die Franzosen waren in diesem Spiel, so weh es für die deutsche Basketballseele tut, einfach einen Tacken besser. Auch wenn es nicht super attraktiv ist, was die gemacht haben, aber sie haben die richtigen Anpassungen vorgenommen. Sie haben aus dieser Vorrundenniederlage gelernt.
Oh, 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 die Tränen sind noch frisch, bei mir zumindest. Ich habe heute einen Basketballkater, der ein bisschen wehtut. Und dazu begrüße ich euch erstmal zu Big Post Game, präsentiert von Kellogg's. Was immer du machst, wir machen Frühstück und gebe rüber zu Robert nach München. Robert, wie sieht bei dir der Basketballkater aus?
Ich hatte noch keinen Katerfrühstück. Der Kater, muss ich sagen, hält sich auch irgendwie in Grenzen. Aber natürlich die Niederlage der deutschen Mannschaften, müssen wir ja sagen, im Plural. Die Damen haben verloren gegen Frankreich, die Herren dann am Donnerstagabend auch. Ja, ist natürlich eine Enttäuschung, aber wir werden versuchen, das Ganze einzuordnen.
Auf jeden Fall, aber ich muss ehrlich sagen, in mir drinne wir versuchen ja mal irgendwie neutral zu sein und das Ganze objektiv zu beobachten und so, aber ich habe bei der Mannschaft keine Chance, da bin ich einfach Fan, oder bei beiden Mannschaften, bei den Frauen auch, und wenn du dann irgendwie merkst, dass es dann nicht das Optimum war, das sie abgerufen haben und sie dann so ausscheiden vor so einer, bei so einer Möglichkeit, das irgendwie in mir drin, das ja, ist noch nicht verarbeitet bei mir. Aber so ist es. Lass uns aufarbeiten zumindest. Das hilft bestimmt auch beim Verarbeiten. Wir werden kurz erst über die Frauen sprechen, später dann die beiden Halbfinals bei den Männern für euch nochmal unter die Lupe nehmen und auch mal so ein bisschen größeres Bild fassen vielleicht. Aber lass uns erstmal mit den Frauen starten, denn die sind vor den Männern ausgeschieden, nämlich im Viertelfinale gegen Frankreich. Du hast es schon gesagt. Was sind so deine Eindrücke von diesem Spiel gewesen oder vielleicht auch vom ganzen Turnier schon von den Frauen?
Ja, gehen wir vielleicht mit den Hard Facts einfach mal rein. Viertelfinale der deutschen Damen gegen Frankreich. 71-84 haben wir da stehen. Ja, 13 Punkte, aber unterm Strich doch relativ deutlich diese Niederlage. Die ersten drei Viertel allesamt verloren mit 4, mit 8, mit 5 Punkten. Also war man schon deutlich im Hintertreffen vor dem Schlussviertel. Dennoch hat man sich nie aufgegeben. Das Team hat gespielt. Und ich glaube, das ist auch so das Fazit, das man im Ganzen ziehen kann für dieses Turnier. Die Mannschaft hat an sich geglaubt, weil wir im Vorhinein schon gedacht haben, na, mit dieser Gruppe, ob das überhaupt was wird mit der nächsten Runde. Da haben sie uns eines Besseren belehrt, indem sie wirklich befreit gespielt haben, indem sie begeistert haben. Und ich glaube, diesen Eindruck, den darf man jetzt nicht verlieren nach diesem verlorenen Viertelfinale. Man muss immer noch im Kopf haben, hey, das ist die Olympia-Premiere für die deutschen Damen. Sie sind unter den besten 8 Teams bei den Olympischen Spielen. Sie haben gegen den Gastgeber gespielt und sie haben auch da wirklich eine gute Figur abgegeben. Warum es dann nicht ganz gelangt hat, darüber, glaube ich, können wir jetzt sprechen. Ein Punkt ist vielleicht auch die Rotation, die wir thematisieren können. 6,5 Spielerinnen nur, die von Lisa Thomaidis rotiert wurden. Das ist noch mal kürzer als in den Spielen zuvor. Stark, hättest du gern mehr Medals in der Rotation gesehen oder gehst du mit, sagst du, Do-or-Die-Spiel, da kann man das schon mal so zusammenkürzen?
Kann man auf jeden Fall. Das ist einfach eine Philosophiefrage am Schluss, die da Lisa Thomaidis für sich so beantwortet hat, dass sie mit sehr enger Rotation spielen möchte. Ich bin nicht der allergrößte Fan davon und das sieht man dann, finde ich, auch an den Statistiken. Zum Beispiel Niara Sabali, die ja auch lang wegen ihrer Gehirnerschütterung nicht mit dabei war, wirft 3 von 11 aus dem 2-Punkte-Bereich, 3 von 13 aus dem Feld insgesamt. Satou auch mit einem gebrauchten Tag, 2 von 10 aus dem Feld. Und ich finde gerade bei, auch wenn das deine Starspielerinnen sind, hilft es solchen Spielerinnen trotzdem auch mal einen Gang rauszunehmen, kurz sich hinzusetzen auf die Bank, bisschen, ja, wie soll ich sagen, in die Ruhe reinzukommen, um sich dann wieder eben konzentrieren zu können. Also du bräuchtest quasi Spielerinnen, die das abfedern können über diese Minuten, dass die nicht drauf sind. Und es gibt genug. Also es gibt Frieda Bühner, es gibt Emily Bessois, die auch auf dem Niveau gezeigt haben, dass sie spielen können, gerade in der Vorrunde. Und den Spielerinnen dann gar keine Chance zu geben in so einem Spiel, auch wenn es bei ein paar nicht so richtig super läuft. Ja, da bin ich der Typ, der sagt, mach die Rotation ein bisschen breiter, gib ein paar eine Chance, weil du testest sie ja nicht mal an. Entsprechend bin ich eher der Typ, der die Rotation ein bisschen breiter fasst. Wie ist es bei dir?
Ja, ähnlich. Geht in eine ganz ähnliche Richtung. Frieda Bühner ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Sie ist ja reingekommen im Spiel, als sich Nuera Sabali diese Gehirnerschütterung zugezogen hat. Und sie hat gezeigt, dass sie auch, wenn sie ins kalte Wasser geworfen wird, sofort abliefern kann. Hat 11 Punkte in diesen ersten Minuten erzielt. Warum die nicht auch mal in so einem Viertelfinale reinwerfen? Aber hätte, werde, wenn und aber, es war ein verdienter Sieg der Französinnen, was diese Leistung der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Spielen überhaupt nicht schmälert. Das war ein Riesenschritt für den deutschen Frauenbasketball. Wir haben es in den letzten Folgen auch mit den Protagonistinnen ja schon mal besprochen. Romy Bär war es, die es uns erzählt hat, da wurde noch in Schulturnhallen gespielt vor nicht allzu langer Zeit. Jetzt bist du in Paris-Bercy in einer vollgepackten Halle und spielst bei Olympia gegen den Gastgeber Frankreich. Also das muss man schon mal insgesamt in den Gesamtkontext eben einordnen. Und da haben die deutschen Damen wirklich hervorragende Olympische Spiele geboten. Zwei Spiele gewonnen, zwei Spiele verloren. Hätte man ihnen das wahrscheinlich vor den Spielen gesagt, hätten sie es unterschrieben. Daher, klar, man ist verärgert, man will natürlich den nächsten Schritt gehen in Richtung Halbfinale. Das hat nicht funktioniert gegen einen zugegebenermaßen wirklich sehr starken Gegner aus Frankreich.
Ja, die Französinnen super aggressiv gespielt. Für mich auch ein ganzes Stück drüber über dem Legalen. Ich fand, die Schiedsrichter hatten es nicht immer 100% im Griff. Aber kannst du, glaube ich, auch nicht bei so einer überaggressiv spielenden Mannschaft. Die Deutschen haben sich damit so ein bisschen schwer getan und am Schluss dann eben nicht geschafft, ihr A-Game abzurufen. Und das ist dann das, was mir dann auch irgendwie, ja, aktuell zumindest, heute, zwei Tage danach, so ein leicht fades Gefühl gibt, auch von den Männern jetzt nochmal beeinflusst, weil du merkst, es wäre mehr drin gewesen, sie hätten besser spielen können, und wenn sie besser gespielt hätten, wären diese Französinnen, glaube ich, schlagbar gewesen. Und das ist dann, wo du dir manchmal denkst, ach, und ich glaube, das tut als Spielerin oder als Spieler noch viel mehr weh, wenn du in diesem Spiel gesteckt hast, dass du irgendwie gesagt hast, wir haben die PS nicht voll auf die Straße bekommen. Und das ist das, was mir bei mir so ein bisschen dieses traurige Gefühl gerade noch ist. Ich glaube, das haben die Spielerinnen auch, aber das wird sich über die Tage entwickeln. Genau dahin, was du gerade gesagt hast, dass sie wahnsinnig stolz drauf sein können, was sie da erreicht haben, dass sie richtig gut gespielt haben, dass sie den deutschen Basketball übertrieben gut repräsentiert haben in einer Art und Weise, die noch nie da gewesen ist im Frauenbasketball. Und dass das jetzt weitergehen muss mit dieser Nationalmannschaft, das ist auch klar. Es wird auch weitergehen. Lisa Tomeidis hat gesagt, sie will diese Mannschaft unter die Top 10 in der Welt führen. Das ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und jetzt muss man eben, glaube ich, auch schauen, dass man die Spielerinnen da auch in der Breite wieder mit reinholt, wieder mehr Vertrauen gibt. Auch Spielerinnen wie Frieda Bühner, wie Emily Bessois, ich habe es schon gesagt, Lina Sonntag, die auch allesamt super jung sind, die da zu integrieren und auch denen Vertrauen zu geben, um dann wieder da eine Mannschaft rauszuformen, die auch weiterhin erfolgreichen Basketball spielt. Das ist, glaube ich, das Ziel am Schluss für die Frauen. Aber Takeaway ist definitiv genau das, was du gesagt hast, Robert. Es ist auf einem brutal guten Weg und diese Mannschaft kann stolz auf das sein, was sie da geleistet hat. Auch aus meiner Sicht ist das genauso.
Ja, ist vielleicht auch so der Beginn dieser Entwicklung. Und wir haben ja in nicht allzu ferner Zukunft die Weltmeisterschaft der Damen im eigenen Land in Deutschland 2026. Und ich glaube, das ist schon ein Ziel für diese Mannschaft. Die Mannschaft ist jung, die kann sich dorthin entwickeln. Und ich finde diesen Anspruch von Lisa Tomeidis sehr, sehr gut, sehr ambitioniert. Und diesen Weg gilt es einfach weiterzugehen. Nächstes Jahr Europameisterschaft, übernächstes Jahr Weltmeisterschaft. Und dann werden wir sehen, wohin die Reise der deutschen Damen noch gehen kann.
Ja. Ich glaube, da können die auch jeweils eine richtig gute Rolle spielen. EM 2025 ist eine Vorrundengruppe in Deutschland. Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, in Hamburg. Und dann ist die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen in Berlin in der Hauptsache. Und da natürlich beides Mal Deutschland jetzt auch im erweiterten Favoritenkreis. Wenn du unter die Top 8 kommst bei einem olympischen Basketballturnier, wo allein schon die absolute Sahne mitspielt, des Weltbasketballs, dann hast du da Möglichkeiten, auch weit zu kommen. Also Glückwunsch an der Stelle an die Mannschaft, Glückwunsch an jede einzelne Spielerin und an die Nationaltrainerin zu einem grandiosen Turnier und im Viertelfinale unter den Top 8 ist dann Schluss. Darauf können sie saumäßig stolz sein und das sind wir auch.
Genau, Stacki, bevor wir einen Haken an die Damen machen, vielleicht noch ein ganz kurzer Überblick über das Turnier, über die Medaillenspiele. Die Französinnen als Sieger des Spiels gegen Deutschland treffen auf Belgien. Ein sehr pikantes Spiel, Nachbarschaftsduell in Paris. Und das andere Halbfinale wird sein Australien gegen USA.
Die Belgierinnen haben die Deutschen ja schon geschlagen. Die haben jetzt aber die Spanierinnen überraschend geschlagen. Und jetzt kommt es eben zu diesem Duell dort. Mal gucken, Finale ist dann am Sonntagabend übrigens bei den Frauen. Bei den Männern ist das Finale schon am Samstagabend und das leider ohne deutsche Beteiligung, wie wir seit gestern Abend wissen. Was hat für dich den entscheidenden Unterschied gemacht zwischen Team Deutschland und Team Frankreich am Schluss?
Ich habe es getwittert, Stacki. Ich finde, die Franzosen haben der deutschen Mannschaft mehr ihr Spiel aufgezwungen als umgekehrt. Das war das französische Spiel, das wir gesehen haben. Das war langsam, das war extrem physisch unterm Korb. Da wurde sehr viel im Post geackert, da wurde sehr stark im Rebound gearbeitet von den Franzosen. Das sind die Bereiche, in denen sie extrem gut sind. Und das haben sie durchsetzen können. Und die deutsche Mannschaft, ihr schnelles, ihr freies, ihr flüssiges Spiel, kam wenig zum Tragen. 3 Fast-Break-Punkte nur im Ganzen für die deutsche Mannschaft. Und das war dann unter dem Strich einfach einen Ticken zu wenig. Und darum verliert man so ein Spiel knapp 73-69. Und allein das Ergebnis, glaube ich, sagt es. 73 zugelassene Punkte, das ist voll okay. 69 erzielte. Diesmal war wirklich das Problem der deutschen Mannschaft die eigene Offensive.
Ja, die genau das war's. Bin ich voll bei dir. Es ist bitter. Es ist auch da nämlich genau das Thema, dass ich vorhin bei den Frauen schon angesprochen habe. Ich hatte das Gefühl, dass mehr drin gewesen ist, dass die Möglichkeit, wenn du gut spielst, durchaus gewesen wäre, Frankreich zu schlagen, auch in diesem Spiel. Aber die Franzosen haben mit ihrer Defense herausragend gut die deutschen Stärken eingebremst. Der Dreier ist nicht gefallen und Franz Wagner haben sie so ein bisschen das Selbstvertrauen geraubt, hatte ich in der einen oder anderen Situation das Gefühl, sodass der am Schluss ja auch nicht mehr diese in dieser flowenden Offense auch selbst nicht mehr geflowt hat.
Ja, die Defense, die du ansprichst, das hat schon den Unterschied gemacht, auch im Vergleich zum Spiel vor gut einer Woche in der Vorrunde. Die Franzosen waren deutlich mobiler unterwegs. Das lag auch daran, dass Rudy Gobert wieder bei den Franzosen kaum eine Rolle gespielt hat, hat nur 5 Minuten gespielt. Also wenn du auf der Big-Man-Position mit Wemby, dazu Lessor und Yabusele rotieren kannst, hast du einfach sehr, sehr mobile Big-Man, die auch in der Lage sind, bis an die Dreierlinie raus zu verteidigen. Und das hat der deutschen Mannschaft wehgetan. Und dazu kam in Kombination noch, dass Spieler wie Nicolas Batum den zweiten Frühling erlebt haben, weil wie der verteidigt hat, egal gegen wen, gegen Franz, gegen Dennis, gegen Bonga, das war schon erste Sahne. Und damit haben sie den Deutschen ihren Flow weggenommen. Und das war unterm Strich der Punkt, glaube ich, der den Ausschlag gegeben hat für die Franzosen.
Ja, um da mal auch harte Zahlen mit reinzuwerfen. Die Deutschen über das Turnier nur mit etwas über 10 Turnovern pro Spiel. Gegen die Franzosen waren es 20. Und auch die Turnover Percentage, also in wie vielen Angriffen du prozentual den Ball per Turnover verlierst, hat sich deutlich erhöht in diesem Spiel, lag gegen die Franzosen bei über 20%, bei 21,7 sogar, um genau zu sein. Das ist ein richtig schlechter Wert und zeigt, dass Turnover ein Riesenthema waren, die den Deutschen Schwierigkeiten bereitet haben, ihre eigene Offense aufzuziehen, weil es einfach dann auch nicht mehr so float, weil du dann auch nicht mehr dieses Selbstbewusstsein hast, diesen schwierigen Pass dann zu spielen, und gleichzeitig befördert das, weil es vor allem auch viele Live-Ball-Turnovers waren, dass einfach die Franzosen ins Laufen kommen und auch ihrerseits die Fast-Break-Punkte dann relativ einfach generieren können. Du hast es, glaube ich, gerade schon gesagt, oder Robert? Fast-Break-Punkte 11 bei Frankreich, 3 nur bei Deutschland.
Ja, ist jetzt nicht super viel auf beiden Seiten, aber 3 ist halt aus deutscher Sicht deutlich zu wenig. Lass mich noch einen Satz zu den Turnovern sagen, das ist völlig korrekt. Es waren nicht 20, es waren nur 15. Aber auch diese 15 haben der deutschen Mannschaft wehgetan. Und ich finde eine Aussage von Franz Wagner nach dem Spiel da sehr, sehr passend. Er hat gesagt, ja gut, es ist halt kein Videospiel. klar bist du vielleicht auf dem Papier die bessere Mannschaft und denkst, ja, wenn wir unser Spiel machen, dann gewinnen wir das Ding. Aber so ist es im Hochleistungssport einfach nicht. Die Franzosen waren in diesem Spiel, so weh es für die deutsche Basketballseele tut, einfach einen Tacken besser, auch wenn es nicht super attraktiv ist, was die gemacht haben. Aber sie haben die richtigen Anpassungen vorgenommen. Sie haben aus dieser Vorrundenniederlage gelernt und sie sind dann ja verdient ins Finale eingezogen, auch wenn es eine Enttäuschung ist. Aber allein der Fakt, dass es eine Enttäuschung ist, Stacki, zeigt, wie gut die deutsche Mannschaft ist.
Voll, voll. Ja, und es musste ja irgendwann so kommen, dass du mal ein knappes Ding auch verlierst. In den letzten Jahren waren wir sehr verwöhnt, dass es in Richtung Deutschland gekippt ist in solchen knappen Spielen. In dem Fall ist es jetzt nicht gelungen, aber davor, ja, ist uns das häufig genug gelungen. Ich glaube, 13 Siege in Folge waren es bei großen internationalen Turnieren, oder?
Ja, die letzte Niederlage war 693 Tage her. September 2022, dass die deutsche Nationalmannschaft ein Spiel bei einem großen Turnier, zwischendurch gab es mal eine Niederlage bei einem Qualifier, aber bei einem großen Turnier ein Spiel verloren hat. Und das zeigt einfach, wie grandios diese aktuelle Phase ist, dieser deutschen Nationalmannschaft. Die Eurobasket im heimischen Land, die Weltmeisterschaft, jetzt diese Olympischen Spiele, wo sie mit 4 Siegen in Serie ins Halbfinale eingezogen sind. Das ist immer noch richtig, richtig gut. Und das Turnier ist nicht zu Ende. Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt, an den die deutsche Mannschaft kommen muss. Klar, die Zeit ist sehr, sehr kurz nach dem Halbfinale und dem Spiel um Platz 3. Aber hier muss man sich einfach die Krone richten, den Mund abputzen und den vollen Fokus auf dieses Spiel um Platz 3 richten. Denn man hat immer noch die Chance, eine Medaille zu gewinnen und diesen 3-Jahres-Zyklus wirklich mit der dritten Medaille abzuschließen.
Mit EM, Bronze, WM, Gold und jetzt eben dann Olympia-Bronze. Das wäre schon bombastisch. Letzte Zahl noch zu diesem Spiel, gerade was offensives und defensives Rating angeht. Im Normalfall die Deutschen mit einem Offensivrating von knapp 120, was ein bombastisch guter Wert ist. So ab 110 ist es schon gut, 120 ist richtig gut. In diesem Spiel gegen die Franzosen war es nur ein 100er Wert. Der schlechteste, und das hat, glaube ich, auch jeder gesehen, mit Abstand schlechteste Offensivwert, den sie hatten. Also waren da einfach nicht so effizient in ihrer Offensive. Defensiv war es die Leistung, die schwierig war, die schwierigste sogar, aber trotzdem 104er Defensivrating ist eine brutal gute Defense und es zeigt ja dann auch die erzielten Körbe der Franzosen. Daran lag es am Schluss dann nicht. Ja, daran lag es nicht, aber trotzdem ist es natürlich bitter. Deutschland nach wie vor mit dem besten Defensivrating in diesen Olympischen Spielen bei zugegebenermaßen natürlich kleiner Stichprobe.
Ja.
Ja, dann machen wir da einen Haken dran, versuchen es zu verarbeiten. Auch witzig finde ich bei unserer Stats-Seite, bei der wir viele unserer Stats einsehen und ab und zu mal vergleichen und nachgucken. Da gab es dann da gibt's eine Kategorie, die heißt Notable Stats und bei Deutschland sind es 69 Punkte, third lowest among all teams mit diesen 69 Punkten. Auch das zeigt das nochmal. Und bei Frankreich steht einfach dran an Haken, Stats were just as usual. Also das war genau das zu erwarten von den Franzosen, was sie uns dann am Schluss gebracht haben.
Ja, was ich bei den Franzosen vielleicht noch als Brücke zum nächsten Spiel auch beeindruckend fand,
gerne, ja,
ist die Dominanz der Euroleague-Spieler. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Brückenschlag zum zweiten Halbfinale. Aber die Jungs, die den Unterschied gemacht haben, das war nicht zwingend ein Wemby. Klar blockt er mal Dennis Schröder beim Dreier weg, aber das waren unter dem Korb vor allem Gershon Yabusele und Matthias Lessort. Da spielt ein Gobert keine Rolle. Da spielt auf den Außenpositionen auch ein Evan Fournier nur eine untergeordnete Rolle. Die Euroleague-Spieler sind es, die hier den Unterschied für die Franzosen gemacht haben. Und da sind wir nämlich jetzt beim zweiten Halbfinale. Stacki, ein legendäres Basketballspiel. Vielleicht eines der besten olympischen Basketballspiele ever. Serbien gegen die USA.
Ein brutales Spiel. Und ich glaube, sehr, sehr viele hätten den Sturz des Team USAs gerne gesehen. Er ist am Schluss nicht passiert und das, finde ich, lag an Mini-Details. Die Serben fast mit einem perfekten Basketballspiel, nur waren es dann erstens natürlich die 1-gegen-1-Klasse der US-Amerikaner, das darf man nicht unterschlagen, Und zweitens dann kleine Turnover, Live-Ball-Turnover, Offensiv-Rebounds, Mini-Details, die dann am Schluss die Möglichkeit für Team USA offenbart haben, dann im letzten Viertel nochmal anzuziehen und doch noch das Ding zu ziehen.
95-91 steht es am Ende zugunsten der USA, die schon 17 Punkte im Hintertreffen lag, die ersten drei Viertel allesamt verlieren und dann im Schluss nochmal wirklich Gas geben, einen Sprint, angetrieben vom Trio Curry, Durant, James. Die alten Herren, in Anführungszeichen, müssen den Amerikanern den Allerwertesten retten, um wirklich überragend gut spielende Serben zu schlagen. Für mich der Knackpunkt, dieser ganz offene Dreier von Ognjen Dobrić beim Stand von 86-84, glaube ich, war es, 2,5 Minuten vor Ende. Der steht komplett blank, alles kollabiert. Der hat einen Radius von 5-6 Metern um sich, wo niemand ist. Und diesen Dreier lässt er liegen. Da hätte er nochmal auf +5 stellen können. Ich glaube, dann geht das Spiel vielleicht auch wirklich anders. Also direkt im Gegenzug dieser Sequenz mit diesen zwei amerikanischen Dreiern, das war der Turning Point.
Ja, die Serben, was sie herausragend gut gemacht haben, vor allem, weil wir es gerade auch bei Deutschland schon angesprochen haben, ist genau andersrum, als es Deutschland gemacht hat, nämlich eine Turnover-Rate von unter 10%. Das brauchst du auch gegen die Amis, ansonsten fliegen die dir um die Ohren, gerade bei Live-Ball-Turnovern. Wir kennen das von den US-Amerikanern, die sind außerordentlich athletisch, brutal schnell, egal in welchem Alter sie sind, das sieht man ja an LeBron. Aber wenn du es schaffst, da die Turnover eben einzukürzen und nur bei unter 10% Turnover-Quote zu sein, dann hast du eine Chance, dazu hohe Trefferquote. Es ist wirklich vieles am nahen Optimum gewesen bei Team Serbien und am Schluss hat es trotzdem nicht gereicht. Und da finde ich, könnten wir auch nochmal ganz kurz eingrätschen. Du hast es vorhin gesagt, die Euroleague-Spieler machen den Unterschied, Robert. Bin ich voll bei dir, sehe ich ganz genauso. Bei den Amerikanern mussten am Schluss dieses Trio aus Durant, Curry und LeBron den Amerikanern den Hintern retten. LeBron mit einem Triple-Double, Curry mit 36, glaube ich. Durant mit diesem wichtigen Midrange-Shot, den er da genommen hat, der sehr entscheidend war in der Phase am Schluss. Steht Team USA vor Problemen in den nächsten Jahren bei großen Turnieren?
Möglich, gut möglich. Vielleicht nicht nur in den nächsten Jahren, wir sehen es aktuell bereits. Weltmeisterschaft, Niederlage gegen Deutschland, Olympische Spiele am Rande der Niederlage gegen Serbien. Cima Moneke, der Euroleague Power Forward aus Baskonia, hat es getwittert, der Unterschied zwischen Euroleague und NBA ist deutlich kleiner, als viele, viele Leute denken würden. Und das hat dieses Spiel gezeigt. Und dass die Amerikaner die Hilfe brauchen von 9 Curry-Dreiern und diesem Triple-Double eines 40-jährigen LeBron James, das zeigt das schon. Die haben natürlich unfassbar hochtalentierte Spieler, auch jüngere Spieler. Aber man sieht, dass die in diesem Fieberstil, wenn sie wirklich spielen müssen, wo es nicht nur im 1 gegen 1 geht, dass die Probleme haben. Und Anthony Edwards ist in diesem Spiel kein Faktor. Jason Tatum spielt gar nicht. Und das zeigt schon, wie wichtig den Amerikanern das war. Und wie gut die Qualität dieser Altstars ist, ohne ihnen zu nahe zu treten. Aber das kann sich in den nächsten Jahren bemerkbar machen. Die europäischen Teams und vielleicht auch ein Team aus Afrika wie der Südsudan, die haben das Potenzial, den Amerikanern gefährlich zu werden. Und in so einem Do-or-Die-Modus würde ich nicht ausschließen, dass die Amerikaner auch mal wieder ein Spiel verlieren.
Mhm. Gerade wenn wir gucken, 26 Jahre und jünger bei Team USA, Jason Tatum, der überhaupt nicht gespielt hat, der natürlich eine absolute Maschine ist, ist eigentlich so der Einzige. Dann ist noch Tyrese Haliburton, der ist Jahrgang 2000, auch der ist eine absolute Maschine. Aber in dieser Breite, wie das bei Team USA früher war, gerade in Richtung Olympia, mit der sie dann aufgetreten sind, das sehe ich nicht mehr so, vor allem nicht, dass diese breite Mannschaft so weit weg ist von den anderen Teams. Und man sieht das auch jährlich in der Draft oder beispielsweise auch bei den MVPs, die vergeben werden für die Regular Season, wie häufig dann noch Amerikaner das Ding gewinnen und wie häufig es Europäer beispielsweise sind. Sind ja jetzt gerade viele Europäer mit Jokic und Antetokounmpo und sowas, aber auch aus anderen Ländern kommt da brutales Potenzial nach, was, glaube ich, so diese Vorherrschaft der Basketballnation USA doch deutlich schmilzen lässt. Und ich finde, dieses Spiel gestern gegen die Serben hat das auch nochmal gezeigt, dass die Amis da in Zukunft natürlich immer eins der absoluten Top-Teams sind, aber lange nicht mehr so gesetzt sind als natürlicher Gewinner solcher großen Turniere. Und das finde ich ein super positives Zeichen, weil man merkt, dass in der Basketballwelt einfach so unglaublich vieles richtig läuft, auch außerhalb der USA, weil einfach die Leute schauen, wo ist die Marktlücke, wie kann ich meine Spieler noch besser entwickeln, wie früh kann ich die in Herrenteams mit einbinden, dass sie da quasi die Erfahrung noch früher bekommen. Und all das, dieses Fördersystem, was es halt gerade hauptsächlich auch in Europa sehr gut gibt, das gibt's in den USA so mit College und allem drum und dran nicht. Und ich glaube, das kann zu einem großen Vorteil werden, gerade für die Zukunft, dass es eben dann auch häufiger mal, auch wenn die Amis mit den besten Spielern der Welt kommen, nicht dazu reicht, dass sie einfach Olympiasieger werden.
So ist es. Ich glaube, sie werden es jetzt dieses Mal dennoch.
Ja, das glaube ich auch.
Im Finale gegen die Franzosen.
Ich sehe vom Potenzial her, muss ich ehrlich sagen, wenn ich diese vier Mannschaften sehe, die dort im Halbfinale bei den Männern stehen, also Deutschland, Frankreich, Serbien, USA, dann sehe ich Frankreich eigentlich auf Platz 4 vom aktuellen Potenzial her, von der aktuellen Leistungsstärke her. 7 von 10 Spielen hätte Deutschland gegen diese französische Nationalmannschaft gewonnen. Bin ich mir sehr sicher unter diesen Bedingungen. Jetzt ist es halt eins von diesen 3 geworden, aber ich glaube, dass die Franzosen die wenigste Gegenwehr gegen die US-Amerikaner liefern können.
Ja, das ist witzig. War auch ein Gedanke von mir gestern, als ich mir gedacht habe, na, wenn wir jetzt gegen die eine Playoff-Serie spielen würden, ich glaube, eine Serie gewinnt die deutsche Mannschaft. Ist aber nicht so.
Ja, genau.
Daher ist das ist diese Krux an diesen K.O.-Spielen bei den großen Turnieren. Und das ist ja auch das Schöne.
Absolut,
absolut. Das machen diese Turniere aus. Wie haben wir bei der WM diese deutsche Mannschaft gefeiert? Wie haben wir gelitten bei diesem Lettland-Spiel? Wenn der Wurf von Bertans reingeht, scheidet Deutschland aus im, was war's, Viertelfinale.
Ja.
Bist du nicht Weltmeister. Und das ist natürlich auch der Reiz. Bist du
bei Olympia dabei?
Bist du vielleicht gar nicht bei Olympia dabei, ja. Also das ist schon auch dieser Reiz dieser K.O.-Turniere.
Ja.
Wir sind wieder beim Punkt Videospiel. Es ist kein Videospiel.
Ja, das stimmt. Wir haben also jetzt Spiel um Platz 3 bei den Herren. Das ist auch übrigens unsere Kellogg's Crunch Time. Da wird es richtig knusprig nochmal gegen Team Serbien, Deutschland gegen Serbien, dort um die Bronzemedaille. Ich glaube, es ist alles offen in diesem Spiel, oder?
Ich glaube, es geht darum, welche Mannschaft hat diese Niederlage besser verkraftet. Beide Mannschaften extrem viel investiert, beide Mannschaften extrem enttäuscht. Der Zeitraum zwischen Ende Halbfinale, maximale Enttäuschung und maximaler Fokus auf Bronze ist super kurz. Samstag 11 Uhr wird schon gespielt um Bronze. Das ist ein guter Tag, der dazwischen liegt. Für die Serben noch ein bisschen weniger. Die haben das späte Spiel gehabt am Donnerstagabend. Und das, vielleicht ist das ein Vorteil. Ich glaube, dass beide Teams geknickt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die Enttäuschung bei den Serben noch größer ist als bei der deutschen Mannschaft. Einfach aufgrund der Dramatik der Niederlage, dass sie wirklich dieses Superteam der USA am Rande der Niederlage hatten. Diese Führung lange Zeit hatten. Sie waren ja über 37 Minuten vorne. Das musst du erstmal verdauen. Aber die Qualität, die die Serben mitbringen, ist natürlich auch schon nochmal höher als bei der Weltmeisterschaft, weil wir sehen ja die Neuauflage des WM-Finals.
Die Serben allerdings über dieses Turnier hinweg die Mannschaft mit den besten Rebound-Werten, mit exzellenter Offensive, 117er Offensivrating, machen mit 94,6 Punkten pro Spiel die zweitmeisten aller Mannschaften. Allerdings haben sie defensiv nicht zu den Top-Performern gehört bisher. Kassieren 89 Punkte im Schnitt, was natürlich relativ viel ist. Wenn du 89 kassierst, musst du erstmal noch ein paar oben drauflegen, dass du das Ding überhaupt gewinnst.
Gut, haben in ihren 5 Spielen 2-mal auch gegen die USA spielen müssen.
Stimmt, stimmt.
Spiele, in denen du relativ viel Punkte kassierst in der Regel.
Richtig, aber auch vom Rating her.
Ja, aber das könnte ein Ansatzpunkt sein für die deutsche Mannschaft. Selber wieder die Offensive finden, diesen offensiven Fluss finden und den Serben dort dann ein bisschen weh zu tun.
Ja, genau. Und ich glaube, vor allem ist den Serben defensiv schwerer zu machen. Und wenn die dann ihre Offense nicht praktiziert bekommen, dann wird es, glaube ich, für die Deutschen sehr viel leichter, diese Mannschaft zu schlagen. Aber es wird natürlich trotzdem eine Herkulesaufgabe, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und eben dieser Revanche-Gedanke wird ganz sicher verankert sein bei den Serben. Was würdest du lieber nehmen, Robert, wenn du es dir aussuchen könntest? WM-Gold oder Olympia-Bronze?
Ja, WM-Gold. Das, glaube ich, ist keine Frage. Ja. Also.
Ich glaube auch, dass das.
Spannender wäre die Frage, was hättest du lieber, Olympia-Gold oder WM-Gold?
Olympia-Gold, ganz klar. Überhaupt gar keine Frage.
Da ändert sich dann die Herangehensweise schon. Aber ich glaube, der WM-Titel steht über allem für die deutsche Mannschaft. Dennoch, es wäre so eine Wahnsinnsgeschichte, wenn sich diese Mannschaft jetzt noch mit Bronze krönen würde. Sie hätte es verdient. Klar, die Serben hätten die Medaille genauso verdient. Ich bin extrem gespannt auf dieses Spiel. Mein Gefühl sagt, das wird ein enges Ding, aber nachdem wir jetzt mal ein enges verloren haben, könnte ja auch mal wieder ein enges auf die deutsche Seite fallen.
Das wäre sehr gut. Da machen wir, nehme ich, ist gekauft, Robert, machen wir so. Wird spannend. Ich finde die Serben bisher auch also es macht auch richtig Bock, denen einfach zuzugucken. Die zelebrieren diesen europäischen Basketball, dieser Nikola Jokic ist zum Beispiel, finde ich, ein Spieler, da ist egal, ob du den in FIBA-Regeln steckst oder in NBA-Regeln steckst, der ist einfach herausragend. Also ich glaube, es gibt keinen besseren Spieler, keinen kompletteren Spieler als Nikola Jokic bei diesem olympischen Turnier. Keinen einzigen.
Das ist beeindruckend. Aber du sagst es, die ganze serbische Mannschaft, das war gegen die Amerikaner eine Masterclass des europäischen Basketballs. Auch ein Bogdan Bogdanovic, ein Alexa Avramovic, die Energie, die er reinbringt. Klar, hin und wieder auch mal die ein oder andere nicht ganz so saubere Aktion, wo er da im Schlussviertel nochmal so ein Flopping versucht. Aber so dieses Kollektiv auch, das die Serben haben, mit einem Dobric dazu auf dem Flügel.
Milutinov,
der reboundet wie ein Wahnsinniger am offensiven Brett. Es ist schon eine extrem gute Mannschaft, die auch gut gecoacht wird, wo wir bei Sveti Pesic sind, der immer noch auf allerhöchstem Level unterwegs ist. Also das ist ein Team, das macht Bock zuzusehen. Und ich freue mich auf das Spiel gegen die deutsche Mannschaft, denn das sind einfach zwei Teams, die hochattraktiven Basketball spielen.
Robert, mir ist gerade noch ein guter Gedanke gekommen. Erinnere mich dran, dass wir nach dem Finale dann nochmal ganz kurz drüber sprechen. Da hätte ich nämlich sehr gerne deine Meinung dazu. Es geht um Sascha Obradovic und um Vincent Collet. Das schon mal als kleiner Teaser, aber lass uns noch kurz über das olympische Finale sprechen, USA gegen Frankreich. Ich glaube, die USA haben den Endgegner, ihren persönlichen Endgegner schon geschlagen.
Glaube ich auch. Ich glaube, wir haben das vorgezogene Finale bereits erlebt, nämlich im Halbfinale USA gegen Serbien. Ich sehe keinen Weg, wie die Franzosen eine Chance haben, diese amerikanische Mannschaft zu schlagen.
Sehe ich auch nicht.
Ich rechne sogar mit einem relativ deutlichen Ergebnis. Mich würde es nicht wundern, wenn wir da weit im zweistelligen Bereich der Punktedifferenz landen.
Wollte ich gerade sagen. Es würde mich auch nicht wundern, wenn das Ding mit 10 bis 20 Unterschied ausgeht.
Würde sogar weitergehen. Mich würde es nicht wundern, wenn wir über 20 Punkten Differenz sind.
Du solltest vielleicht einen Wettschein ausfüllen.
Ah, besser nicht. Besser nicht, wenn wir an die vergangene Saison zurückdenken.
So ist es. Also bei den Männern, das Finale steht schon fest. Bei den Frauen, das wird sich heute noch ergeben. Die beiden Halbfinals finden statt. Und dann haben wir eben unser Kellogg's Crunchtime Spiel um Platz 3 und danach dann das Finale USA gegen Team Frankreich. Und am Sonntag gibt es dann noch das Finale bei den Frauen und ebenfalls Spiel um Platz 3. Ohne deutsche Beteiligung leider. Robert, letzte Frage für heute und für diese Folge. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Collet hatte nach dem Spiel der Franzosen gegen Kanada gesagt, dass er nicht versteht, warum Matthias Lessort keinen NBA-Vertrag hat und dass der herausragend gut in die NBA passen würde. Und Sascha Obradovic hat per Twitter oder per Instagram, ich weiß gar nicht ganz genau, geantwortet und hat geschrieben, dass er es eigentlich verrückt findet, dass immer quasi die Spieler in die NBA gelobt werden von ihren Coaches und er eigentlich eher der Überzeugung ist, dass man solchen Spielern die Überzeugung geben muss, in Europa zu bleiben, hier gute Verträge zu unterschreiben und das Talent in Europa zu halten, um hier das Spiel weiterentwickeln zu können. Fand ich einen sehr interessanten Ansatz, weil natürlich in den USA, in der NBA natürlich das Geld liegt, keine Frage, aber auch in Europa kann man mittlerweile sehr gutes Geld verdienen. Ich glaube, dass Matthias Lessort nach seiner Spielerkarriere höchstwahrscheinlich auch nicht mehr arbeiten muss. Wie ist da deine Sicht der Dinge? Ich fand das einen sehr interessanten Ansatz von Sascha Obradovic.
Habe ich auch gelesen und fand ich nachvollziehbar. Und ich glaube, ein gutes Beispiel ist Sascha Vesenkov. Euroleague-MVP, ging dann in die NBA, wurde dort aber gar nicht so glücklich, hat vielleicht mehr verdient. Na gut, bekommt es bei Olympiakos auch einen Monstervertrag. Aber sei es drum, der kommt zurück nach Europa und dort ist er ein richtiger Starspieler. Und die Qualität des europäischen Basketballs, die sehen wir bei diesem olympischen Basketballturnier. 3 europäische Mannschaften im Halbfinale. Die Euroleague ist eine unfassbar starke Liga. Und wenn wir mal den Faktor Geld beiseite schieben, muss es sich, glaube ich, nicht von der Attraktivität her groß von der NBA verstecken. Das sind komplett 2 andere Richtungen des Basketballs. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber ein Spieler wie Matthias Lessort in einem Team, an einem Standort wie Athen bei Panathinaikos, der passt dorthin wie die Faust aufs Auge. Und ich weiß nicht, ob es für diesen Spieler besser ist, bei Pana zu sein und diese Rolle auszufüllen, diesen emotionalen Leader auch zu geben, als in der NBA irgendwie Backup zu sein für 10, 15 Minuten. Also bin ich bei Obradovic.
Voll, und es gibt tausende von diesen Beispielen, die du gerade genannt hast. Wirklich, wenn du reinguckst, wer alles schon NBA gespielt hat und unzufrieden war, natürlich mit einem Sack voll Geld nach Hause gekommen ist. Aber wenn du schaust, Miloš Teodosic, Ricky Rubio war immer ein ordentlicher NBA-Spieler, aber ich glaube, dass der auch in Europa sehr glücklich geworden wäre. Der war dort nie der Star, der in Europa war oder hätte sein können. Du hast Chacho Rodriguez, hat NBA gespielt, ist wieder zurückgekommen. Die Liste, Nemanja Bjelica damals, als auch Euroleague-MVP rübergegangen, immer so ein Average-Spieler, weil auch das, glaube ich, erstens die Kompetenzen, die du mitbringst als europäischer Spieler, in den USA häufig nicht so gefragt sind, also zum Beispiel am defensiven Ende, oder dass du irgendwie du brauchst einfach diese Grundtugenden eines NBA-Spielers, um dort richtig viel Zeit zu bekommen. Und da spielt Athletik auch eine Riesenrolle. Da spielt zum Beispiel Auge und Spielverständnis eine untergeordnetere Rolle als in Europa. Und da hast du wirklich extrem viele von diesen Beispielen. Aber am Schluss ist es halt trotzdem irgendwie ein Business und du musst halt Kohle verdienen. Und in den USA geht das halt doppelt, wenn nicht 100-mal so schnell wie in Europa. Aber die Attraktivität, ich glaube, darüber muss man gar nicht sprechen, denn der europäische Wettbewerb, gerade die Euroleague, in jedem einzelnen Spiel, every game matters. Und selbst wenn das Alba gegen Asvel ist, hast du Competition drin und den unbedingten Willen und auch die Pflicht zu gewinnen. Und das hast du in der NBA in der Regular Season nicht. Und wenn du bei irgendeinem Team rumdümpelst, keine Ahnung, bei den Charlotte Hornets oder bei den New Orleans Pelicans, die es partout nicht auf die Kette kriegen, erfolgreichen Basketball zu spielen, dann bist du, glaube ich, in Europa besser aufgehoben. Also wenn du rein aus sportromantischer Sicht und aus ideeller Sicht gesehen, finde ich, bist du da in Europa wesentlich besser unterwegs. Und dann finde ich auch, dass Sascha Obradovic recht hat. Man muss die Spieler nicht dorthin loben, dass sie dann 2 Jahre später wieder zurückkommen. Wie gesagt, mit einem Sack voll Geld. Aber ich glaube, Sascha Vesenkov hat ja so Semi-Spaß gehabt wahrscheinlich in der NBA. Ich kann mir vorstellen, dass diese gute Saison bei Olympiakos ihm deutlich mehr Spaß gemacht hat, als das, was er jetzt in den letzten Jahren da in der NBA erlebt hat.
Absolut. Darum geht er auch dorthin wieder zurück.
Ja. Und wir gehen jetzt raus aus dieser Folge und dann rein in Spiel um Platz 3 und eben ins Finale bei den Männern, bei den Frauen. 2-mal Halbfinale heute noch. Und dann schauen wir mal, wer Olympiasieger wird. Wir zwei sind uns einig. Ihr dürft uns sehr gerne schreiben, mit uns diskutieren, auch über diese NBA-Europa-Geschichte. Schreibt uns da gerne wie immer eure Meinung auf unseren Profilen, die ihr mittlerweile natürlich kennt. Und dann schauen wir mal, wie es am Schluss ausgeht. Wir melden uns nochmal bei euch Anfang kommender Woche mit einem Resümee von Olympia insgesamt. Aber das war's für heute erstmal mit Big Post Game. Präsentiert von Kellogg's. Danke dir, Robert, und wir hören uns.
Bis bald. Danke dir, Stucky. Bis bald. Ciao, ciao.